Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute aus Grüten. Ich spreche mit Sonja Tschöpe, die in Grüten lebt und als Tierheilpraktikerin tätig ist. Vielleicht kennst du Sonja schon aus ihrem Podcast oder aus ihrem YouTube-Kanal oder auch aus dem Fernsehen, denn sie war bereits auf Vox in der Sendung Hund, Katze, Maus zu sehen. Ihr absolutes Fable sind Kaninchen. Und sie hat darüber auch schon entsprechende Fachbücher geschrieben. Als Podcasterin hat Sonja viel Erfahrung mit der Aufnahmetechnik und so profitieren wir heute alle von einem angenehmen Ton. Bevor es losgeht, habe ich noch eine Bitte. Wenn auch du eine Geschichte hast oder jemanden kennst, der eine schöne Geschichte hat, aus Hahn oder Grüten oder aus der näheren Umgebung, dann schreibe mir an mail@hahnerpodcast.de. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf die Geschichte und ich freue mich auf ein Interview mit dir. So, aufgepasst und Ohrenspitzen. Jetzt geht's los. Hey Sonja, herzlichen Dank, dass du heute bei mir bist und ich freue mich sehr.
Hallo lieber Frank, danke für die Einladung.
Ich freue mich deshalb sehr, weil ich das total spannend finde, was du machst. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt auch wieder einen Gast aus Grüten habe.
Yeah, genau. Ich bin nach Grüten gezogen und ich freue mich total, denn ich hätte nicht gedacht, dass es mich mal nach Grüten zieht, ganz ehrlich.
Das heißt, du kamst aus einer größeren Stadt.
Also davor, bevor ich nach Grüten gezogen bin, ja. Aber wenn man mal meine Anfänge, wenn ich mich mal zurück überlege, ich bin in Hilden geboren, meine Schwester in Hahn, damals, ich weiß gar nicht, ob heute noch Kinder in Hahn geboren werden, aber damals eben noch. Und wir haben lange Zeit in Hochdahl gewohnt. Und dann gab es diesen riesen Cut. Ich bin 1990 mit meinen Eltern nach Bayern gezogen. Und über Umwege, über Dortmund, Wuppertal, bin ich dann in Grüten gelandet. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und ja, jetzt will ich hier gar nicht mehr weg. Das ist so wunderschön. Also mir gefällt es hier richtig gut.
Ja, da gibt es so ganz viele, denen es ähnlich geht. Und das ist schön, dass man das immer wieder hört, dass die Leute ja nicht nur hier wohnen und sagen, ach ja, ganz nett, sondern dass sie sich wirklich auch hier zu Hause fühlen. Ne?
Ja, absolut.
Du lebst ja nicht nur hier, du arbeitest auch und das ist sehr viel. Da kommen wir ja gleich noch zu, was du alles so machst. Deshalb meine erste Frage, wie war denn dein heutiger Tag und an welchen Projekten hast du heute gearbeitet?
Oh, heute hatte ich einen ganz vielseitigen Tag. Mittwochs ist immer so mein, ich sag mal, Backoffice-Tag. Das heißt, da habe ich manchmal Ruhe und mache nur die Buchhaltung oder kümmere mich um irgendwelche steuerlichen Dinge, ne, für mein anderes Business, wo du, glaube ich, gleich noch drauf zu sprechen kommen möchtest. Und deswegen ist eigentlich der Mittwoch immer so mein freier Tag, in Anführungszeichen. Aber mittwochs gehört auch so ein bisschen den Kindern. Denn ich bin in der Grundschule in Grüten Lesetrainerin und jetzt auch ehrenamtliche Helferin für Kinder, die aus der Ukraine dort sind und eben Deutsch lernen sollen oder dort in Deutsch eine Unterstützung bekommen. Und da war ich heute und habe mir danach noch das Radtraining der 1A angeschaut, in der meine Tochter ist. Und danach habe ich tatsächlich für meinen YouTube-Kanal ein ganz tolles Interview mit einer Tieranwältin geführt. Genau, das war heute so, ja, einen Termin nach dem anderen, also so viel zum freien Tag.
So viel zum freien Tag und ich muss wirklich sagen, ich habe das ja schon, als wir uns kennengelernt hatten und mal so ein bisschen ausgetauscht haben, schon gesagt, wie machst du das? Also ich habe jetzt mal so für mich festgehalten, also neben dem Mutterdasein hast du natürlich auch, sagen wir mal hier, ganz viele Berufe, also Tierheilpraktikerin, Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Du bist Autorin von verschiedenen Fachbüchern, da kommen wir auch nochmal zu. Du bist Podcasterin, auch jetzt schon seit, ich glaube, fast 3 Jahren oder über 3 Jahren. Und Expertin im TV, ne?
Ja, also ich hatte ein paar kleine Gastspiele, auf die ich sehr stolz bin, weil ich als Kind mir immer gesagt habe, ich möchte mal ins Fernsehen. Ich wollte auch immer Bücher schreiben. Das waren so Kindheitswünsche. Dass ich dann aber mal meiner Deutschlehrerin gegenüber sitze, die mich für meine Aufsätze gelobt hat und der ich dann gesagt habe, stellen Sie sich vor, ich konnte wirklich mit meiner guten Sprache und Schreibweise was machen. Ich habe Kaninchenratgeber geschrieben. Das fand ich dann cool. Also ich war stolz auf mich und bin auch immer noch stolz auf mich, auch wenn ich eigentlich Romane schreiben wollte. Aber ja, Kaninchenratgeber sind auch was ganz Tolles.
Ja, du hattest ja auf deiner Homepage auch gesagt, eigentlich wolltest du ja was ganz anderes machen.
Ja.
Und ich sag mal so, wenn man so anschaut dann oder mal so in die Anfänge hineinschaut, dann war es, glaube ich, Kaninchenkrümel, ne?
Genau.
Der dich zur Kaninchenliebe gebracht hat und zur Tierliebe, dass du gesagt hast, da will ich auch beruflich was machen. Und ich glaube, Kaninchen sind auch heute noch so dein Favorit oder dir zumindest sehr, sehr wichtig, ne?
Richtig. Also ich habe fast 20 Jahre mit Kaninchen zusammengelebt. Ich wollte nie Kaninchen, also da ging es auch schon wieder los. Ich wollte Meerschweinchen. Ja. Und oder nein, ich wollte eigentlich erst eine Katze. Und dann hat mein damaliger Freund gesagt, nee, Katzen nicht. Und ich glaube, es war auch verboten, in der Wohnung, in der wir in München damals gelebt haben, Katzen zu halten. Und ja, dann habe ich zu meinem Freund gesagt, dann möchte ich gerne Meerschweinchen. Die waren ihm aber zu laut. Und dann haben wir uns, haben wir einen Kompromiss gesucht und dann durfte ich mir ein Kaninchen ja, zulegen. Und das war dann tatsächlich Krümel. Und so bin ich quasi über Umwege zum Kaninchen gekommen, habe fast 20 Jahre mit ihnen zusammengelebt und ja, waren ganz viele interessante Jahre und ja, danach kam eine Katze oder nein, fast zum Ende der Kaninchenzeit kam eine Katze, die Michou, eine Seniorin und jetzt haben wir unseren Hund, den Pipo. Seit, ja, ich glaube 2 Jahre ist er jetzt hier, er wird jetzt 3, genau. Mhm. Schon lange
so,
her.
Und, also, ja, super. Aber auch alles ganz unterschiedliche Tiere. Also wenn ich das jetzt mal von mir sehe, also wir hatten einen Hund, wir haben jetzt aktuell eine Katze, wir hatten Wellensittiche, wir hatten Kanarienvögel, ich hatte früher Fische. Und wir hatten auch tatsächlich Kaninchen und die hatten auch einen eigenen Nachwuchs bekommen, sodass wir dann auch sehr lange Kaninchen hatten, die draußen lebten. Ich wollte einmal Vater von Kaninchen werden sozusagen und insofern habe ich die dann einfach mal machen lassen und das war schon süß, ne? Und wir sind die auch, Gott sei Dank, haben die alle in gute Hände dann bekommen, haben dann, glaube ich, 2 selbst behalten plus die Eltern und insofern hatten wir schon viel zu tun. Aber wenn ich jetzt mal so dann vergleiche jetzt mal, ich meine, man soll ja jetzt Tiere nicht vergleichen, aber wenn ich das so sehe, der Hund, als wir nach Hause kamen, dann kam der mal an, hat sich gefreut und da hast du auch immer gedacht, der versteht dich. So die Katze, da denkst du manchmal so, naja, was ist das denn für ein Tier? Aber da hast du mittlerweile auch eine Beziehung aufgebaut, auch wenn der eigentlich, wenn der dich sieht, dann eigentlich weggeht. Ne?
Ja.
Aber Kaninchen, also jetzt hilf mir mal, was ist das, was dich an Kaninchen so fasziniert? Weil ganz ehrlich, also unsere Kaninchen, die saßen im Stall, die hat man dann mal gestreichelt und ansonsten hat man die eigentlich nur gefüttert und den Stall sauber gemacht.
Ja, also man kann es irgendwie nicht mit Hund und Katze vergleichen, da gebe ich dir völlig recht. Aber man kann auch eine Bindung tatsächlich auch zu diesen Tieren aufbauen. Und die haben teilweise wirklich richtig gut mitbekommen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und das war jedes Mal immer ein Akt. Ich habe ja die Tierarzttermine meistens dann schon so gelegt, ne, zum Feierabend hin. Hm. Und wenn ich nach Hause kam und die Jacke nicht ausgezogen habe, die Schuhe nicht ausgezogen habe, sondern ich bin in die Wohnung gekommen und bin dann direkt zu den Kaninchen gegangen, waren die sofort weg. Die wussten, es geht jetzt zum Tierarzt. Also ich musste immer tatsächlich Jacke ausziehen, Schuhe ausziehen, mich erstmal in der Wohnung aufhalten. Und wenn ich dann gekommen bin, saßen alle da, waren total gechillt. Und dann konnte ich sie auch einfangen und zum ja, Tierarzt bringen, weil irgendwas anstand. Also die sind schon durchaus clever gewesen. Und das ein oder andere Tier hatte auch einen größeren Bezug zu mir als jetzt ein anderes. Also ich hatte tatsächlich ja, 1 bis 2 Häsinnen, die fanden das wirklich nicht so toll mit dem Menschen. Die waren sehr zurückhaltend. Aber alle anderen waren, weiß ich nicht, sehr, ja, sehr neugierig, sind mir hinterhergehoppelt. Und es ist, wie du schon sagst, es ist was anderes, wenn man nach Hause kommt und der Hund steht dann davor, holt das Spielzeug oder kommt und legt den Kopf ab oder die Katze, die eben auch Streicheleinheiten einfordert. oder rumrennt und sagt, das Futter war scheiße, ich möchte jetzt hier bitte was anderes haben. Also ich glaube, die Kommunikation mit Hund und Katze ist doch noch mal was anderes als mit den Kaninchen. Trotzdem sind das für mich immer noch Tiere, die genauso wie Meerschweinchen unterschätzt werden. Ne, man stempelt die ja oft so als Käfigtiere für Kinderzimmer ab. Ja. Und das ist leider etwas, was total fatal ist, weil da gehören die nicht hin. Mhm. Also das sind keine Käfigtiere und auch keine Kinderzimmertiere, sondern es sind Tiere, die heutzutage wirklich alt werden können. Kaninchen können auch 12, 13 Jahre alt werden. Und früher, also als ich vor 20 Jahren, na, es ist ja schon länger her, aber lassen wir das, damit anfing, ja. Da hat man gesagt, so 2 bis 4 Jahre höchstens, vielleicht auch 5, aber die werden nicht so alt. Das stand früher in den Büchern noch. Und wenn man heute reinschaut, steht da 10 bis 12 Jahre können die alt werden. Das muss man auch erstmal wissen, wenn man sagt, mein Kind soll ein Tier bekommen. Und ja, das ist ja, oder sind ja nur ein paar Jahre, ne? Mhm.
Ja. Nochmal so vom Verhalten, aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du dann das Kaninchen quasi in der Wohnung hast oder draußen im Stall. Ja. Also, und so waren immer draußen.
Ja.
Und ab und zu, wenn der Fuchs rumging, ist man nochmal gucken gegangen. Und ansonsten waren die halt, hatten die halt vielleicht einen Tag, an einem Tag eine Stunde Aufmerksamkeit von uns. Ansonsten waren die eigentlich sich selbst überlassen. Ne? Eigentlich auch nicht schön. Ne?
Also es ist, ich hatte beides. Ich hatte früher nur reine Wohnungshaltung und in Bayern habe ich mir dann einen riesen Luxus-Außengehege gegönnt. Also es war, ich glaube, fast 20 Quadratmeter habe ich dort hingestellt, vom Schreiner bauen lassen. Und wirklich, das war mein Hasen-Alcatraz, Ein- und Ausbruchs. Sicher. Mein Ex-Mann hat damals gesagt, andere kaufen sich einen Kleinwagen, du baust dir dann Außengehege hin. Das war wirklich so. Es hat ein Schweinegeld gekostet, aber ich wollte halt auch was, was nicht nach Stall aussieht, sondern was halt optisch, auch wenn ich mal keine Kaninchen habe, was man vielleicht noch umfunktionieren könnte, vielleicht als Gartenhütte oder sowas. Und es ist dann schon eine andere Zeit, weil du bei diesem schlechten Wetter, der Hundehalter, klar, der muss raus, der muss Gassi gehen mit seinem Hund, aber als Kaninchenhalter, wenn du vorher nicht bei Regen oder Schnee oder sonstigem draußen sein musstest, ja, jetzt musst du die Kaninchen versorgen, gucken, ob alles in Ordnung ist, ne?
Ja.
Und die Bindung ist tatsächlich eine andere. Also das ist wirklich so, wie du sagst.
Wenn ich dich jetzt auf einer Party kennenlerne und wir kommen so ins Gespräch und man kommt so drauf, Mensch, was machst du denn so? Was sagst du den Leuten dann?
Oh, das ist eigentlich schwierig. Also ich glaube, das bin ich noch nie wirklich gefragt worden. Aber meistens sage ich das, was ich ja auch noch mache. Ich bin Teilzeitangestellte. Ich habe ganz seit 25 Jahren auch schon bin ich für einen großen Konzern tätig als Managerin und mache momentan Vermieterbetreuung. Und das sage ich dann meistens.
Weil, also nichts über Kaninchen.
Meistens nicht, weil das Schlimme ist, also es ist ja schön, wenn man sich über Tiere unterhält, das kommt oftmals zwangsläufig, ne? Also im Laufe des Abends würden wir bestimmt auf Tiere dann kommen, weil Managerin für Vermieterbetreuung ist ja auch nicht gerade was jetzt so, boah, wow, völlig interessant ist. Ne? Da klingt Fotograf oder Anwalt bestimmt interessanter. Aber,
ich bin Banker, ich kenne das.
Ja, genau. So, aber das Thema ist halt dann, wenn ich sagen würde, ich bin Tierheilpraktiker. Ah, ja. Du, ich habe eine Katze. Du, die macht manchmal das und das. Was würdest du denn da tun? Und das sind wirklich so Fragen, die stören mich auch im Freundeskreis, weil ich mir immer denke, oh, ich habe doch jetzt Feierabend. Ich möchte hier einfach nur gerne sitzen, Spaß haben, ein Bierchen trinken vielleicht und nicht kostenlose Ratschläge geben über ein Tier, was ich gar nicht kenne und über eine Haltung, die ich nicht kenne, weil da steckt ja ein bisschen mehr dahinter, um mal eben zu sagen, hol deiner Katze mal die und die Pille oder mach mal das und das. Und deswegen ist das wirklich oft so, dass ich das gar nicht im ersten Step sage.
Ah, okay. Ja, schade, Sonja, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Nein, Quatsch. Ich weiß ja, wie das ist, wenn immer so der heiße Tippgang gefragt ist. Ne? Also das kennen wir als Bankerleute natürlich auch. Wo kann man jetzt noch Geld verdienen? Und
genau.
Wie siehst du das? Sind die Immobilien zu teuer? Und soll ich jetzt finanzieren oder später? Also in der Bank berate ich da gerne, aber privat zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch gerne andere Themen. Ne? Mhm. Das ist so. Jetzt kommen wir aber trotzdem noch mal auf das Thema Tiere und deine Tätigkeit hier in Grüten. Wenn du jetzt sagst, du bist Tierheilpraktikerin, Ernährungsberaterin, ich sage jetzt mal auch Autorin und Podcasterin, wenn du diese vier Themen mal so auch vielleicht zeitlich zuordnest, wo liegt da so dein Schwerpunkt drin? Tatsächlich in der Beratung oder ist es der Podcast oder überhaupt das ganze Social-Media-Thema? Du hast ja vorhin schon angerissen, YouTube ist ein Kanal von dir. Bei Instagram bist du, ich glaube, bei Facebook bist du. Da hast du auch verschiedene Gruppen. Also es ist ja wirklich faszinierend, wie du das alles noch machst, neben deiner Familie und neben deiner Teilzeittätigkeit. Also diese vier Themen, Heilpraktikerin, Ernährungsberaterin, Autorin, Podcasterin. Wo ist aber so für dich der Schwerpunkt?
Also der Schwerpunkt ist wirklich in der Beratung und ich unterscheide da aber auch nicht in der kostenpflichtigen Beratung, wenn du mich buchst, sondern ich denke auch immer, da draußen sind Menschen, die lesen vielleicht gerne einen Blogartikel oder hören vielleicht auch gerne einen Podcast an und möchten auch vielleicht auch erstmal jemanden kennenlernen, weil Tierheilpraktiker ist leider kein geschützter Beruf. Das heißt, wenn ich ein Buch lese, dann könnte ich danach ein Schild draußen hinhängen und sagen, ich bin Tierheilpraktiker. Das ist das, was mich seitdem ich das mache, immens stört. Also ich habe die Ausbildung, ich glaube 2006 ist es gewesen, begonnen. Und ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe mich im Laufe der Jahre immer weitergebildet, muss das auch für den Verband. Mache aber nicht mehr jede Ausbildung oder jede Fachfortbildung, sondern nur wirklich die, wo ich sage, davon habe ich einen Nutzen und das sind vernünftige Dozenten und da kann ich wirklich noch was von lernen. Und ich finde halt, die kostspielige Beratung ist das eine, aber eben auch diese kostenlose Beratung, dass man den Leuten einen Mehrwert gibt, ne, um mit dem Tier vielleicht ein besseres Verständnis auch zu haben. Das finde ich so wichtig und wertvoll und das macht mir auch so viel Spaß. Und deswegen ja, bin ich auch gerne im Social Media. Und aber natürlich ist es schön, wenn man dann auch irgendwann mal sagt, Mensch, ich habe da so viel von der mitgenommen, das hat mir echt geholfen und ich buche die jetzt mal und frage da mal gezielt für mein Tier nach. Denn natürlich, vieles kann man ergoogeln, aber Google ist trotzdem kein Tierarzt und kein Tierheilpraktiker und da kommen wir einfach nicht um eine kostenpflichtige Beratung oder einen Besuch beim Tierarzt drumherum.
Absolut verständlich. Jetzt habe ich mal mit dem Stefan Olberts eine Folge gemacht, der ist halt Homöopath, ne? Also Heilpraktiker mit Schwerpunkt Homöopathie, nicht für Tiere, sondern für Menschen. Und da kamen wir dann auf das Thema, dass Homöopathie so in der Ärzteschaft umstritten ist, um es mal nett zu formulieren. Ist das bei Tierärzten auch so?
Also das,
ich wollte mal darauf hinaus. Ne? Also du bietest ja deine Beratung auch online an und insofern kannst du es ja bundesweit machen. Das heißt, du hast ja jetzt nicht den Tierarzt an deiner Seite, der dich da supportet und wo ihr euch gegenseitig die Bälle blind hin und her werfen könnt, sondern im Zweifel kennst du den Tierarzt des Tieres ja gar nicht. Und jetzt gibst du da nach der Beratung eine Empfehlung und irgendwann bist du ja mit dem Tier wieder bei dem Tierarzt und ja, wie sind da so die Reaktionen? Finden die das gut oder denken die, oh, Konkurrenz, nimmt mir mein Geschäft weg? Und wie geht man mit so einer Situation um?
Also ich habe von Anfang an versucht, mit Tierärzten zusammenzuarbeiten. Und zwar, indem ich die Menschen, wenn die bei mir gelandet sind, immer erstmal frage, und was sagt der Tierarzt? Und wenn ein Tier ohne Befund bei mir landet und da sind aber Symptome da, wo ich einfach sage, wir brauchen einen Befund, wir brauchen eine Diagnose. Ich kann die nicht stellen. Ich kann mutmaßen. Aber ich habe ja diese bildgebenden Quellen gar nicht. Ne? Deswegen habe ich von Anfang an eigentlich immer diesen Schritt gemacht, dass ich die Menschen zum Tierarzt erstmal geschickt habe oder in die Tierklinik geschickt habe. Und ich habe mich nie, auch wenn ich mit meinen Tieren bei einem Tierarzt war, nie als besserer Tierarzt dargestellt. Und deswegen, ich sage ja da meistens auch gar nicht, wer ich bin, sondern ich gehe dann zum Tierarzt, höre mir das an, stelle vielleicht mal eine Rückfrage, wenn mir was nicht klar ist, aber ich stelle mich da nicht hin und sage, Sie müssen das aber so und so machen, weil das würde mir auch auf den Keks gehen, wenn jemand meint, er kann meinen Job besser machen. Und ich glaube, da geht nämlich schon das große Thema los, dass das der eine oder andere macht und die Tierärzte dann auch sagen, ja, sorry, also ihr seid keine Tierärzte, was wollt ihr? Und die alternative Medizin macht ja auch mancher Tierarzt, aber in einem ganz anderen Rahmen, als der Tierheilpraktiker das macht. Und wir haben letztens auch wieder unter Kollegen gesprochen, die Zeit, die manchmal auch der Tierheilpraktiker ja, sich nimmt für ein Tier, die kann der Tierarzt sich oft, wenn die Praxis voll ist und auch mit Operationen, die er durchführt, ja gar nicht nehmen. Na, also manche Kollegen von mir sind wirklich 3 Stunden bei einem Patienten und hören sich die ganze Geschichte des Tieres an, um danach ein Mittel auszuwerten und dann auch zu empfehlen. Und ja, diese Zeit, wann war man mal 3 Stunden beim Tierarzt? Das möchte man eigentlich gar nicht, weil man will dann auch gar nicht wissen, wie hoch die Rechnung ist, ne?
Ja, wenn dann im Wartezimmer 3 Stunden.
Genau, oder das, ne? Oder in der Tierklinik, genau, im Wartezimmer. Aber das ist auch so ein großer Unterschied. Wir haben jetzt allerdings ein Problem zum Jahresbeginn bekommen. Das Tierarzneimittelgesetz hat sich verändert und deswegen sind viele Dinge nicht mehr möglich, dass der Tierheilpraktiker diese noch umsetzt. Das heißt, gewisse Medikamente oder ja nicht Medikamente, aber alternative Therapiemittel, viele Homöopathika darf ich nicht mehr verordnen. Ich darf sie auch nirgendwo mehr reinschreiben, nicht mehr in den Mund nehmen, wenn ich mit einem Tierhalter spreche. Die darf nur noch der Tierarzt auf Rezept dann herausgeben, ne, oder eben empfehlen. Das ist eben was, was uns Tierheilpraktikern jetzt große Schwierigkeiten bereitet, überhaupt noch qualitativ so hochwertig weiter zu empfehlen für die Haustiere, ne? Und der Tierhalter, das wissen viele auch nicht, dürfen diese Mittel aber auch sich nicht mehr besorgen. Damit machen die sich auch gesetzeswidrig. Also man hat schon so ein bisschen seitens der Behörden, Regierungen einen Riegel vorgeschoben, dass die Tierheilpraktiker in so eine Art geschoben werden. Zumindest, wenn sie so arbeiten, wie ich das tue. Ne? Dass man sagt, man macht eine Darmsanierung, man macht vielleicht, behandelt chronische Erkrankungen eben mit alternativen Präparaten. Das ist ein ganz großes Thema, woran wir wirklich seit Jahresbeginn ja, zu beißen haben.
Das stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt auch ganz schwierig vor, ne? Weil du letztendlich musst du ja irgend so ein Mittelchen empfehlen zumindest. Ne? Wie willst du, genau, willst du das sonst machen? Ne?
Genau. Ich meine, manchmal ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, gut, wenn das Tier Verdauungsstörungen hat, oft ist es die Ernährung, die nicht passt, dann guckt man dahin, ne, macht da, ne, Anpassungen. Aber oft ist es eben so, dass ich dann auch eine Darmsanierung empfehle und da sehr viel auf den humanen Bereich natürlich auch zurückgegriffen habe, weil ich einfach mit den Mitteln selber bei mir und bei meiner Tochter gute Erfahrungen gemacht habe, bei den eigenen Tieren. Und das Mittel sind, die ich natürlich auch einem Tier geben kann. Und das ist natürlich dann für einen selber, ja, bescheiden, wenn man darauf nicht mehr zurückgreifen kann.
Ja, absolut. Also ich habe dir dann einige Folgen von deinem Podcast angehört, unter anderem den auch über Silvester. Weil das ist immer so ein Thema bei uns gewesen, was schwierig ist, sowohl mit dem Hund, als auch mit den Kaninchen, als auch mit der Katze. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Oder auch das, die Folge über Zecken.
Ja.
Und da auch Möglichkeiten, weil unser Kater, der kriegt jetzt alle 3 Monate irgendwie so Tropfen in den Nacken und irgendwie habe ich immer ein schlechtes Gefühl, weil das ist für mich Chemie eigentlich pur. Und da bin ich zum Beispiel auch auf der Suche nach Alternativen, weil ganz ehrlich, ich selber würde jetzt auch nicht irgendwie so ein Mittelchen haben wollen, was immer über meine Haut in den Organismus kommt, ne? Und insofern finde ich das ganz toll. Und beim Thema Bachblüten ist ja auch so eine Therapieform. Da haben wir bei unserem Wellendittich zum Beispiel auch super Erfahrungen gemacht. Der kamen einen zweiten in den Käfig und die haben sich überhaupt nicht vertragen. Wir dachten, das wären Pärchen, aber es waren 2 Männchen. Und so nach dem zweiten, dritten Tag ging es da richtig ab in dem Käfig. Und dann hat meine Frau den Bachblüten ins Wasser getan. Holly Bachblüten, irgendwie, die sind gegen alles, was aggressiv macht.
Genau.
Und danach waren die, wenn die davon getrunken hatten, waren die ineinander verliebt. Das war auch immer sehr schön zu sehen.
Ja, vor allen Dingen. Holly ist auch herzöffnend, ne? Also deswegen, Holly ist wirklich bei Aggressivität, wenn das Herz verschlossen ist, ist das eine Bachblüte, die das Herz öffnen soll. Und wenn du dann sagst, danach waren sie verliebt, passt das ja wie die Faust aufs Auge. Super.
War natürlich keine Dauerlösung. Ist auch klar, ne?
Ja.
Aber also ich hätte nie gedacht, ganz ehrlich, dass sowas dann auch tatsächlich, also sofort diese sichtbare Wirkung zeigt. Also es ist schon spannend, was es da so alles gibt, ne?
Ja. Es ist wirklich so. Und ich bin ein totaler Skeptiker. Also ich bin Widder vom Sternzeichen.
Ah ja.
Und zweifle ganz viel erstmal an. Also ich muss das selber sehen und erfahren. Sonst ist das für mich Humbug und Verarsche. Und deswegen probiere ich wirklich ganz viel auch aus. Wenn ich sage, okay, ja, kann ich mich drauf einlassen. Manches ist mir einfach zu spooky. Das habe ich dann auch bei mir mit den Tieren nie gemacht. Da habe ich mich dann auch von distanziert. Ich bin wirklich so der bodenständige Mensch. Aber mit Bachblüten habe ich damals eben auch aus der Not heraus versucht, Kaninchen zu vergesellschaften, und es hat funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss was also dran sein. Und dann geht man eben einen Schritt weiter. Und Tiere, das ist ja das Schöne, Tiere müssen nicht an etwas glauben, dass es funktioniert. Das sagen wir ja immer, oder das sagen die Skeptiker ja immer. Naja, auf so einem Globuli ist ja nichts dran. Man muss nur dran glauben. Wenn man es genommen hat, dann wirkt das. Einem Tier, das Tier glaubt an nichts. Wenn ich dem das ins Futter mische, dann weiß der nicht, dass da was drin ist. Und dann frisst das Tier das. Und wenn dann natürlich sich eine Besserung einstellt, wow. Und wenn dann noch Tierärzte sagen, wieso lebt der Hund noch mit dem bösartigen Krebs? Ne? Den Fall hatte ich eben auch, wo die Tierärzte aus unterschiedlichen Bundesländern, mit denen die Halterin Kontakt hatte, gesagt haben, das gibt's nicht. Also wir haben 2 Jahre es geschafft, einen Tumor auszubremsen. Ein bösartiges Sarkom ist das damals gewesen, und das hätten die alle nicht für möglich gehalten. Und dann war aber Schluss, und danach hat der Tierarzt nur noch mit Schmerzmitteln und mit seinen Präparaten weitermachen müssen, und dann hat man den Hund dann auch erlöst, weil danach war eben leider das Wachstum nicht mehr aufzuhalten. Aber wie gesagt, wenn du eine Diagnose bekommst von 6 Monaten und am Ende ist dein Hund noch 2 Jahre da, das ist natürlich was, was wunderschön ist. Und dafür hat so ein Versuch sich doch dann gelohnt. Ne?
Das finde ich ja auch. Ja, bitte.
Das ist nicht immer so. Ne? Also das ist definitiv sicherlich ein Fall, der vielleicht eine Art Einzelfall war. Aber ich finde immer, wenn ich doch keine Chance habe, ne, und wenn es dann eine alternative Therapiemethode gibt, die man zur Schulmedizin, also ich bin wirklich einer, ich schätze die Schulmedizin sehr, die, also egal, ob das jetzt die für Menschen oder für Tiere ist, für mich muss da immer ein Zusammenspiel sein. Und wenn man dieses Zusammenspiel richtig nutzt und dann noch mit einer angepassten Ernährung und Haltung, das ist das Beste, was man machen kann für die Gesundheit. Und ich glaube, jedem Menschen, der ein Tier hat, geht es da ja ähnlich. Wir wollen möglichst lange mit dem zusammenleben. Und dann mit einem Tierarzt, der ja auch für die Gesundheit alles tut, und mit einem Tierheilpraktiker, kann man dann natürlich so ein Dreigestirn bilden und ja, die richtigen Schritte einleiten. Ne?
Das finde ich ja auch so schön an deinem Motto. Ne? Das Motto bei dir in der Praxis ist ja, gemeinsam dem Leben mehr gesunde Tage geben.
Genau.
Und das finde ich ist eben super passend. Und wenn du sagst eben, das gelingt eben dann auch, sag ich mal, schwerkranken Tieren noch eine schöne Zeit zu ermöglichen. Oder überhaupt, du hast auch gesagt, Kaninchen, dass die eben bei einer guten Haltung, bei einer guten Ernährung auch 12 Jahre alt werden können. Dann zeigt das ja, dass das nicht nur ein tolles Ziel ist, sondern dass das auch wirklich gelebt werden kann. Ne?
Ja, absolut. Definitiv. Und ich glaube, wenn man eben da aber auch mit dem richtigen Gefühl an die Sache rangeht, ne, und vor allen Dingen auch, selbst wenn es dann nicht geht, ne, ich meine, es gibt immer diese Schicksale, wo wir trotz perfekter Ernährung, ne, einfach es nicht schaffen. Dann aber auch den Halter auffangen. Und da sind wir Tierheilpraktiker oftmals ja auch noch ein bisschen mehr im Boot als der Tierarzt. Ne? Mhm. Der Tierarzt, sicherlich, wenn er erlösen muss, hat er auch sein Päckchen zu tragen. Also viele stellen sich das ja so einfach vor. Naja, der Tierarzt setzt die Spritze, das ist ja Routine. Und dann, das ist nicht so. Ich habe mit vielen Tierärzten auch Kontakt, mit denen ich ja eine Art Freundschaft auch pflege. Und die knabbern auch unterschiedlich an den einzelnen Schicksalen, die da in ihrer Praxis sind. Die können danach auch nicht zum Tagesgeschäft direkt mal übergehen. Aber wir Tierheilpraktiker sind oftmals danach noch ja so ein bisschen mehr da, gerade wenn es eben um das Abschiednehmen geht. Da hören wir dann doch oftmals noch mehr zu oder sind sogar, wenn ein Tier gestorben ist, dann noch dort weiter mit dabei und trösten. Ne? Und man führt Gespräche, dass man das einfach auch verstehen kann, weil dieses Verstehen ist auch so schwer.
Du hattest mir auch gesagt, eure Katze ist ja auch schon sehr, sehr alt, ne?
Ja, die ist sehr alt geworden. Die Michu ist leider vor 2 Jahren selbstbestimmt, sage ich immer, gestorben. Sie ist mit 16 bei uns eingezogen. Die wurde nach 16 gemeinsamen Jahren ins Tierheim abgeschoben. Und wir haben sie dann über Social Media gesehen und uns dann sehr spontan entschieden, so, wenn die mit unserer Tochter klarkommt, ich glaube, Emma war damals knapp 1,5 Jahre alt, wenn das passt und unsere Tochter nicht so viel Stress für das Tier bedeutet, dann zieht sie ein. Und ja, das hat wunderbar gepasst. Michou ist bei uns 4,5 Jahre geblieben, also sie ist 20,5 geworden und ist dann 2020 gestorben. Mhm. Ja.
Wahnsinn, ja. Ich wollte mal kurz zurückkommen auf deine Autorentätigkeit, ne? Zu den Kaninchenbüchern. Also wenn ich das richtig auf der Homepage sehe, sind es alles Kaninchenbücher geworden, ne?
Genau, es sind alles Kaninchenbücher. Es sind zwei, auch wenn es nach mehr aussieht, aber es gab dann immer eine Neuauflage mit einem neuen Cover. Genau, ja. Also es sind zwei, ein Ratgeber für alternative Therapiemethoden beim Kaninchen, der allerdings dieses Jahr tatsächlich vom Markt genommen wird, weil ich einfach sage, die Kosten, ich habe das im Selbstverlag dieses Buch herausgegeben, das war mir damals wichtig, die Kosten übersteigen jetzt mittlerweile das, was an Einnahmen da ist und ja, da muss man auch irgendwann als Geschäftsfrau sagen, dann geht es leider nicht mehr weiter, ne? Und dann brauchen die Leute dieses Buch auch nicht mehr. Und das andere Buch, die bezaubernden Kaninchen, das ist ein Halterbuch, also ein Buch für den Tierhalter, der sagt, mich interessiert ein Kaninchen, ich würde gerne wissen, wie halte ich sie richtig. Da sind eben, ich sag mal, Standardinformationen drin. Ja, und auch ein paar Fotos von meinen eigenen Tieren.
Genau. Ach, schön. Ja, ich habe es auch auf dem Cover. Sind das auch deine?
Nee, das sind nicht meine, genau. Das sind also tatsächlich Coverhäschen.
Ah, ja, richtige Coverhäschen, aber auch wirklich sehr süß. Also da passt der Buchtitel auch. Genau. Es ist so, wir hatten ja gesagt, also Kaninchen werden ja auch gerne so für kleine Kinder auch angeschafft. So ein bisschen auch als Streicheltier oder man könnte auch böse sagen als Spielzeug. Mich würde jetzt mal ganz kurz, um dann das Thema Kaninchen auch für mich so ein bisschen dann heute abzuschließen, aber das interessiert mich auch nochmal, was sind denn so, weil ich selber welche hatte und mich eigentlich auch nicht so richtig drum gekümmert hatte, was da jetzt wichtig ist und ich habe einen Stall geholt, einen Streu reingemacht, die sollten für mich halt möglichst natürlich leben, die waren auch viel draußen im Freigehege, aber so, was ist der größte Fehler bei der Kaninchenhaltung und wenn man die kauft, gibt es bei den Züchtern auch schwarze Schafe oder ist das auch im Zoogeschäft okay, ein Kaninchen zu kaufen? Ich weiß, das waren jetzt drei Kaninchenfragen, aber die brennen mir noch auf der Seele.
Also ich glaube so, dass der größte Mythos oder der größte Fehler ist immer noch ein Kaninchen im Käfig zu Hause. Das ist halt etwas, das wird den Tieren überhaupt nicht gerecht. Kaninchen sind eben Gruppentiere, beziehungsweise sollten mindestens einen Artgenossen haben. Also kein Meerschwein, nein, sondern ein weiteres Kaninchen. Und Käfig ist absolut tabu. Also man muss sich nur mal so ein bisschen überlegen, wie leben denn die Wildkaninchen? Ja, die haben natürlich viel Platz. Das können wir unseren Hauskaninchen nicht geben. Aber ein kleiner Stall im Garten oder halt der Käfig, der wird den Tieren nicht gerecht, weil die wollen Haken schlagen, die wollen auch rasen, die wollen sich bewegen und die sollen sich auch bewegen. Und das möglichst ebenerdig. Und da ist so eine kleine Faustformel, dass man sagt, 2 Quadratmeter ebenerdige Hoppelfläche für ein Kaninchen. So, und wenn man jetzt selbst nicht gut in Mathe ist, weiß man, das sind 4 Quadratmeter für 2 Tiere.
Das ist schon viel.
Und das ist so eine Standardgröße, die eben für einen normalen, für den normalen Hoppeltag okay ist. Und dann sollte man aber den Tieren noch einen zusätzlichen Freilauf gönnen, dass sie sich wirklich mal austoben können, Haken schlagen. Das Thema ist halt, ich habe auch immer gesagt, die dürfen raus, wenn ich zu Hause bin. Aber ich habe bis 16:30 damals gearbeitet, hatte danach noch einen Nebenjob, als ich in München gewohnt habe, um die Wohnung zu finanzieren. Das heißt, ich war um 19 Uhr zu Hause und dann durfte mein Kaninchen, also den ganzen Tag im Käfig sitzend, um 19 Uhr dann raus, bis um 22 Uhr, bis ich ins Bett gegangen bin. Und wenn man das da mal runterbricht, das ist nicht okay. Das wird diesen Tieren nicht gerecht. Und mein Krümel hat tatsächlich dann eben auch durch schlechte Ernährung, durch falsche Ernährung und eben diese eingeschränkte Hoppelmöglichkeit Muskelabbau gehabt. Das heißt, der hat tatsächlich ganz schlechte Muskulatur gehabt im Alter. Er ist auch nicht alt geworden, nur 6 Jahre alt. Also das war absolut unschön. Und das ist so ein Riesenthema, was man eben bei den Kaninchen so hat. Jetzt hast du vorhin So, was ja,
wo
für
man
eine
wo man sie kaufen kann.
Genau, also, wo man sie auch kaufen kann, ja.
So ist. Ich hatte das jetzt gesehen bei Welpen, da gibt es ja auch so illegale Zuchtfabriken und so Wurfhündinnen, die auch in unserem Verschlag im Prinzip gehalten werden. Kann ich mir jetzt bei Kaninchen ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber wo kauft man das am besten? Gibt es da richtige Züchter oder ist auch ein Zoofachgeschäft in Ordnung?
Also es gibt natürlich viele Stellen. Früher gab es im Baumarkt Kaninchenabteilung. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so. Aber natürlich Zoofachgeschäfte gibt es. Tierschutzvereine, es gibt Privatvermittlungen, es gibt Züchter. Das Problem ist halt bei den Kaninchen immer herauszufinden, ist das wirklich ein guter Züchter? Und ja, ganz schwierig. Also wirklich sehr, sehr schwierig, weil wir beim Kaninchen einfach eine andere Betrachtungsweise auch haben, wie als jetzt beim Hund oder bei der Katze, ne, wenn man da zu einem Rassezüchter geht. Ich persönlich habe mein erstes Kaninchen im Zoofachgeschäft aufgenommen. Der große Nachteil ist halt, dass die Tiere dort viel zu jung sitzen. Das heißt, die werden sehr, sehr früh von der Mutter getrennt, haben deswegen auch keine vernünftige Sozialisierung, ne, mit Mutter und Artgenossen. Die lernen ja sehr viel in den ersten Jahren. Das ist ja bei jedem Lebewesen so.
Ja.
Und das ist halt dann ein großes Thema, dass das Immunsystem da auch noch nicht so stabil ist, dass viele dieser Kaninchen dann auch oftmals sehr schnell krank werden oder dann auch nicht alt werden. Also ich bin kein Freund davon, zu kleine, putzige Kaninchen zu nehmen, sondern selbst wenn die 2-3 Wochen älter sind, sind die immer noch süß anzuschauen. Ja, also es ist aber wie gesagt da das Gleiche auch mit Hunden und Katzen. Da sollte man auch auf ein gewisses Alter achten. Im Tierschutzverein oder im Tierheim, man meint ja immer, da sitzen ja nur die alten, ausgeliebten, ausrangierten, bekloppten Kaninchen oder Tiere. Das stimmt nicht. Da sind ganz oft Jungtiere auch. Und das Schöne ist immer an einem Tierheim, dass die Mitarbeiter die Charaktere kennen. Das heißt, wenn ich also vorhabe, für mein Kind oder meine Kinder zu Hause Kaninchen anzuschaffen, dann würde ich immer in ein Tierheim gehen und würde mich dort wirklich mit den Kindern ins Gehege setzen, wenn das möglich ist, und gucken, welche Kaninchen kommen überhaupt an, lassen sich streicheln. Das sind dann wirklich auch eher so Tiere, wo man sagen kann, damit hat mein Kind dann zu Hause auch eher einen Kontakt, weil ansonsten sind das Fluchttiere, die natürlich auch nicht unbedingt auf, ja, streicheln, ne, stehen. Also da würde ich auch eher immer sagen, vielleicht ein bisschen was schon älter ist, ne, um so zu sehen, in welche Richtung entwickelt sich dieses Tier. Weil das kann man wirklich, wenn die so ganz jung sind, nicht sagen.
Okay. Ja, also das war der Kaninchen-Part. Vielen
genau.
Dank dafür.
Gerne.
Sonja, dann warst du so zu Hause vor einigen Jahren und hast gedacht, ach, ich könnte auch noch einen Podcast machen. Ne? Wie kam es dazu?
Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, weil ich selber Podcasts auch höre und damals eben auch gehört habe und mir dann gedacht habe, jo, du redest eh gerne. Und warum machst du das nicht? Dann musst du dich nicht aufbrezeln. Ne? Also wenn du vor der Kamera sitzt, dann möchte man ja doch ein bisschen nett aussehen. Das heißt, Haare müssen gemacht werden, Make-up. Und beim Podcast reicht, ich sag mal, eigentlich die Stimme. Ne? Also dass die Stimme eine gewisse Aussagekraft hat und dass man auch Themen findet und was Vernünftiges zu erzählen hat. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie ich auf diese Idee kam, dann mit dem Podcast das zu machen. Aber ich bin immer noch dabei, also mittlerweile sogar wöchentlich. Ich habe früher im 14-tägigen Rhythmus, glaube ich, das gemacht. Und mittlerweile mache ich es wöchentlich. Und es macht mir immer noch sehr, sehr großen Spaß, auch wenn ich manchmal Themenfindungsprobleme habe, weil ich mir denke, boah, du hast doch eigentlich schon über alles gequatscht. Worüber könntest du denn jetzt mal reden? Und die Zuhörer melden sich auch leider zu wenig, um zu sagen, Sonja, was soll ich denn in der Situation machen? Erzähl doch mal darüber. Na, da animiere ich ja immer mal meine Social-Media-Fans, komm, sagt mir doch mal ein Thema, aber irgendwie sind die zufrieden mit jedem Thema, was ich da so bringe. Und deswegen mache ich manchmal Bucherzählungen, also wo ich eine Buchrezension abgebe oder ja Erlebnisse, die mir passieren mit meinem Hund oder mit meiner Katze. Ich spreche über Abschied vom Tier, ich spreche aber auch über die Freude mit einem Tier. Manchmal habe ich auch Schimpf-Podcasts, also Episoden. wo ich dann wirklich meinen Frust raus, ja, bringen muss, weil mich dann wieder gewisse Situationen, die ich im Social Media auch erlebe, untereinander, unter den Tierleuten, ja, nicht schön finde und einfach sage, Mensch, Leute, können wir das nicht abstellen? Mhm. Na, ja.
Ja, also wir haben heute den 8. Juni und ich habe heute reingehört in die aktuelle Folge. Immerhin Folge 124, Sonja. Wahnsinn. Ja, und da ging es um den Hundebiss, also ja, wo euer Hund gebissen wurde und der Tierhalter des anderen Hundes oder der andere Hundebesitzer sozusagen dann einfach weggegangen ist. Hm. Das war auch schon ein Schimpf-Podcast, glaube ich, ne?
Ja, und da könnte ich mich immer noch drüber aufregen, weil...
Nein, tu's nicht.
Ja, was ist... Aber das ist halt wirklich etwas, ne? Ich meine... Klar sitze ich mit einer gewissen Distanz da natürlich zu einem Thema da, aber ich bin auch nur ein Mensch und ich liebe Tiere und manches finde ich einfach unmöglich. Und ja, dann bin ich eben jemand, der da auch ehrlich dann dazu mal so ein paar Takte sagt. Auch wenn ich ansonsten versuche, mich wirklich zusammenzureißen, aber ich habe so ein paar Aufregerthemen. Mhm. Und ja, die werden dann da wird die Sonja auch mal emotional, genau.
Ja, ist doch super. Gehört ja auch dazu. Gibt es denn Feedback von deinen Hörern und Hörerinnen oder weißt du, wer dich hört?
Manchmal outen sich die Leute und ich finde das so schön. Ich glaube, die meisten denken, ach ja, der brauchst du gar nicht schreiben, aber ich finde das so schön. Dann lese ich auf einmal wieder auf Instagram, oh wie schön, du bist ja auch hier, ich höre, habe deinen Podcast gerade entdeckt und freue mich so, dass es den gibt. Und ich finde das so schön. Also ich höre das zu selten. Man sitzt hier ja, du kennst das ja, ganz alleine und man kriegt viel zu selten irgendwie so ein Feedback, ob die Leute das gut finden oder nicht. Und wenn man sich nicht selbst motiviert, ja, dann denkt man manchmal, oh Gott, ich glaube, na, hört eigentlich einer zu? Ne? Also ich finde das so schön, wenn man dann mal sowas hört. Ne? Also wirklich so ein paar ehrliche Worte, finde ich großartig, finde ich toll.
Ja, ist auch schön. Ich bin da komplett bei dir. Man sitzt hier vor dem Mikrofon. Das Interview selber ist ja dann noch interaktiv, aber danach geht ja noch ein bisschen, hörst du nochmal rein, schneidest vielleicht das eine oder andere, machst es fertig und dann stellst es irgendwann hoch und dann denkst du so, tja, hört das überhaupt einer? Dann siehst du die Statistiken. Genau. Ja, es hören welche. Und du denkst so, wer hört sich das an? Und dann von ganz selten, ich meine, ich habe ja jetzt auch gerade erst angefangen, aber von ganz wenigen Leuten gibt's dann im Prinzip Feedback. Gott sei Dank noch viel positives Feedback. Also das freut mich dann natürlich auch, klar. Aber auch ein ehrliches Feedback so nach dem Motto, so wie du es gemacht hast, so nach dem Motto, Frank, deine Tonqualität, denk da nochmal drüber nach. Da bin ich dir sehr dankbar drüber, denn wir nehmen ja heute den Podcast in deiner Variante auf. Also ich habe mich noch nicht so richtig dran getraut, weil meine Interviewpartner vielleicht auch jetzt nicht unbedingt viel Zeit hatten, sich da reinzufrickeln oder Lust hatten, sich da reinzufrickeln. Die hatten sich eine Stunde Zeit genommen, dann haben wir ein Zoom-Interview gemacht und das war's. Teilweise tatsächlich mit einer unterirdischen Tonqualität. Und insofern danke ich dir heute mal für diese Folge, weil ich da einfach auch mal was Neues ausprobieren kann, weil du eben schon jahrelang Erfahrung da drin hast in diesem Medium, ne?
Genau. Und ich meine, deine Tonqualität war immer super, aber ich finde das immer sehr anstrengend zuzuhören, wenn man interessante Gäste hat, die dann sehr schlecht zu verstehen sind. Die hören sich ja selber nicht, die hören sich ja später dann erst. Und das ist leider oftmals so ein K.O.-Kriterium, dass man eine Podcast-Episode nicht ganz anhört, obwohl da ein ganz toller Mensch als Gast saß und was ganz Tolles zu erzählen hat. Und das finde ich immer so schade. Und deswegen habe ich dir dann direkt den Tipp gegeben, du musst mit deinen Gästen, ihr müsst da irgendwie was anderes finden, weil das ist so schade. Wir haben hier in Hahn und auch in der Umgebung bestimmt ganz tolle Gäste, die in den Hanna-Podcast gerne mal kommen möchten. Und dann ist es schade, wenn deine Tonqualität spitze ist und dein Gast kaum zu hören ist. Ne? Weil man muss ja immer so laut, leise. Hm. Und nee, das ist dann anstrengend, ja.
Also was ich, glaube ich, schwierig fände, wenn ich jetzt so einen Podcast machen würde wie du, ne? So sehr fachbezogen und dann immer jede Woche wieder ein Thema zu haben, wo ich zwischen, sage ich jetzt mal, einer Viertelstunde und 45 Minuten sprechen kann. Hm. Du hast jetzt schon gesagt, das sind eigene Erlebnisse und so weiter und so fort. Aber jede Woche, also ich weiß ja jetzt schon, alle 14 Tage eine Folge hochzuladen, ist schon echt anspruchsvoll. Und bei dir jetzt jede Woche. Und da machst du ja noch Interviews, die du dann bei YouTube auch hochlädst und dergleichen. Also Wo nimmst du die Themen her?
Also gerade muss ich sagen, also ich glaube, für den Podcast habe ich derzeit ganz viele Themen, denn die Interviewthemen, die ich habe, sind ja nochmal was ganz anderes. Da sitzen Menschen, wie eben heute die Tieranwältin, die da war, und letzte Woche hatte ich die Tierrettung, also den tier-notruf.de, und habe die interviewt. Und ich sag dir, dadurch kommen jetzt wieder neue Ideen für den Podcast, wo ich sage, okay, ne, dann lass uns doch mal im Podcast ein bisschen was erzählen zu den Themen, die ich eben auch auf meinem YouTube-Kanal abgebildet habe. Also das heißt, der Podcast kommt dann natürlich erst später, ne? Erstmal das Interview. Aber ja, und manches kommt halt wirklich so durch Social Media. Ne? Man scrollt so durch die Timeline, wie das heutzutage neudeutsch so schön heißt, und sieht dann, da ist wieder irgendwo was passiert. Ne? So wie der eine Fall vor einigen Wochen, als hier in Grüten ein Hund gebissen wurde, attackiert wurde. Da habe ich ja dann auch einen Podcast losgelassen, dass ich 4 Wochen später dann selber auch das Gleiche erlebe, hätte ich nicht gedacht. Aber so entstehen dann eben auch bei mir rund ums Tier ganz viele interessante Themen. Und dann eben zwischendrin noch eigene Geschichten. Ich kann jetzt mal gerade ein bisschen vorgreifen. Es wird einen Podcast geben, der in einigen Wochen erscheint. Denn wir waren am Montag in der Tierklinik. Denn mein Hund hatte einen Kreislaufkollaps, nachdem er von einer Biene gestochen wurde. Und ich habe hier fast einen, ja, noch nicht mal 3 Jahre alten toten Hund auf einmal gehabt. Also der Montag, der Pfingstmontag, war für uns absolut beschissen. Und natürlich sehr teuer. Ne? Tierklinik, Pfingstmontag. Das ist schon eine Hausnummer. Aber dass so ein allergischer Schock, so eine Situation eintreten kann, damit hätten wir nicht gerechnet. Und das sind dann eben auch so Themen, die dann natürlich kommen, wo du sagst, ja, dann haben wir wieder ein Thema für den Podcast. Ne?
Ja, ja, ja.
Kann ich zwar darauf verzichten, aber ja, der ein oder andere erlebt das vielleicht auch. Und was dann? Ne? Auch was ist dann zu tun? Wie verhalte ich mich denn? Und ich glaube, das sind eben, und deswegen sind wir wieder beim Thema, kostenlose Ratschläge. Das sind so Punkte, wo ich einfach sage, ich freue mich, wenn ich da irgendeinem einen Tipp geben kann oder eine Info geben kann. Und vielleicht hat das Tier davon einen Nutzen, ne? Dass der sich erinnert. Mensch, die hat das doch erzählt. Was hat man denn da nochmal gemacht? Oder was hat sie denn da nochmal gemacht? Ne? Ja, finde ich ganz wertvoll. Und so komme ich halt zu meinen Themen.
Es gibt ein Thema, was mich besonders interessiert, das ist das Thema Ernährung. Ich komme deshalb darauf, weil ich 2016 für mich selber einen Kurs oder ein Zertifikat, so einen Zertifikatskurs gemacht habe zum Thema Ernährungsberater. Also ich bin ausgebildeter Ernährungsberater, dürfte mich damit jetzt auch, ne, selbstständig machen. Du hast es ja vorhin schon erwähnt. Da macht man einen Kurs und schon hat man ein Berufsbild. Und das fand ich mega spannend. Ich fand es auch mega spannend in der Umsetzung. Also diese unterschiedlichen Ernährungsrichtungen, Ernährungsstile. Ne? Und jetzt machst du das ja für Hunde und Katzen. Und da habe ich mal eine Frage, wann kommen denn Tierhalter speziell, wenn es um die Ernährungsberatung geht, sind das dann kranke Tiere oder so der Klassiker ein übergewichtiges Tier?
Also Übergewicht ist ja auch eine Art Krankheit, ne? Die kommen aber tatsächlich gar nicht. Also die Tiere, die zu dick sind, die kommen in den seltensten Fällen. Das wird oft von den Haltern leider toleriert. Die Hunde kommen, wenn dann, der hat jetzt ein Herzproblem oder Arthrose. Aber auf das Gewicht wird nicht drauf eingegangen.
Ja.
Und dann sagst du halt, naja, es ist halt ein alter Hund. Ne? Deswegen, das sind meistens alte Hunde, herzkrank, zu dick und die Gelenke. Und dann soll man was empfehlen. Und da ist natürlich dann auch immer so das Thema, dass ich sage, naja, wir müssen am Gewicht auch arbeiten, dann braucht der Hund nicht mehr so viel Schmerzmittel, weil die Gelenke wehtun, ne? Weil ist natürlich eine Entlastung dann eben auch und das Herz hat auch eine Erleichterung. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, aber die meisten, die wirklich kommen wegen der Ernährungsberatung, das sind entweder die, die sagen, ich habe jetzt ein Tier aus dem Tierschutz aufgenommen, das wurde vorher mit XY ernährt, das finde ich aber doof, ich möchte das jetzt richtig machen, was würdest du uns empfehlen? Das sind mir die Liebsten, ne? Die direkt sagen, wir wollen umsteigen, wir wollen uns da informieren, welche Möglichkeiten haben wir. Und dann finden wir die passende Ernährungsform für Hund, Katze und Frauchen, Herrchen. Also ich bin keiner, der sagt, du musst deinen Hund, deine Katze barfen, also roh ernähren. Sondern ich sage, Was kannst du dir denn vorstellen? Ne? Mhm. Möchtest du ein hochwertiges Nassfutter oder möchtest du selber kochen oder möchtest du eben roh ernähren? Und wie ist überhaupt dein Tagesablauf? Ne? Weil manche stellen sich dann eben auch so die Rohfleischfütterung so romantisch vor. Das ist aber zeitintensiv und man muss sich damit befassen. Und ja, ich würde auch sagen, sich entsprechend auch ausstatten. Also eine Kundin von mir, die hat sich tatsächlich, als sie dann sagte, ja, ich möchte das machen, erstmal ein neues Tiefkühlsystem gekauft für viel Geld, weil sie sagte, ja, es muss ja irgendwo rein. Und das sind natürlich dann Ausgaben, an die muss man denken. Denn langfristig mit einem kleinen Tiefkühlfach im Kühlschrank wird man mit dem BAF nicht glücklich. Ne? Weil man macht ja eigentlich größere Mengen, friert die ein, dass man nicht jeden Tag, ich sag mal, frisch am Schnippeln ist.
Also dieses BAFen, das haben wir auch gehört. Wir haben auch Bekannte, die ihre Katzen auch BAFen und den Hund, glaube ich, auch. Wir haben das dann einmal gesehen, wie das dann so aufgetaut irgendwann aus dem Kühlschrank kam. Und dann also das sah ehrlich aus wie so eine halbe Ratte, sage ich jetzt mal so. Ne? So, wo ich dachte so, also ob das jetzt gesund ist, weiß ich auch nicht. Also ich habe das jetzt richtig verstanden. BAF ist einfach nur rohes Fleisch, ja?
Genau, also rohes Fleisch, aber auch natürlich Innereien noch mit dazu und gewisse, also ein Anteil auch an pflanzlichen Substanzen. Ne? Also das ist bei Hunden und Katzen so ein bisschen unterschiedlich vom prozentualen Anteil, tierisch zu pflanzlich. Aber es kann auch schön aussehen. Also es kann wirklich schön aussehen, wenn man das Ganze nicht zerwolft. Also wenn man nicht alles wolfen muss. Bei der Katze musste ich das eben machen. Und da sah es wirklich aus wie Einheitsbrei. Ja, unsere alte Katze konnte die Fleischstückchen nicht mehr so kauen. Aber für den Hund, wenn ich da manche Näpfe sehe, Frank, ganz ehrlich, also auf Instagram, ich werde dir mal da ein paar zeigen.
Ja, mach mal.
Da sitzt du und da denkst du, ey, wenn der Teller für Herrchen oder Frauchen auch so schön ausschaut, ne, dann möchtest du da auch einziehen. Das ist irre. Also da denke ich mir manchmal, also die Zeit hätte ich gar nicht, den Napf so zu dekorieren. Und vor allen Dingen, ich würde mir dann denken, für meinen Hund, der stellt sich da vor, ein Hub und dann ist das weg. Und dafür dekoriere ich da rum. Ja. Also es kann auch schön aussehen.
Also ich wurde ehrlich gesagt ein bisschen hellhörig. Ne? Ich habe da bei dir gelesen, ich habe Podcast-Folgen gehört und habe gedacht, also wir sind da ehrlich gesagt immer schon so gewesen. Wir hatten nie eine Ernährungsberatung für unsere Tiere. Das heißt, wir sind in diese Zoo- oder in Tierfuttermärkte gefahren. Jo, und standen wir da so vor 30 Metern Hundefutter oder Katzenfutter und das, was irgendwie uns angesprochen hat, das haben wir dann gekauft, in der Hoffnung, passt schon. Weil ich sage einfach mal, das sind ja für mich jetzt alles Fachfirmen. Die haben das ja jetzt auch nicht seit gestern verlernt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die da nur Dreck reintun. Jetzt habe ich mir extra mal das Katzenfutter geholt von unserer Katze. Ne? So, da steht jetzt drauf Kaninchen und Geflügel mit Leinöl. Ne? Das finde ich schon mal irgendwie ansprechend. Und dann hattest du gesagt, Katzen brauchen unbedingt Taurin. Ne?
Ja.
So, das ist auch hier drin. Da steht irgendwie... Das ist auch so klein geschrieben, das kann man ja gar nicht lesen. Ne?
Ja,
so
genau, da geht's schon los.
Omega 3 bis 6 und Taurin. Und ganz unten die Prozentzahlen, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Da steht aber drauf, ohne Zucker, ohne Soja, ohne Farb- und Aromastoffen oder Emulgatoren. Da sage ich einfach mal, klingt doch jetzt nicht schlecht, ne?
Klingt doch jetzt nicht schlecht. Gut, Leinöl ist halt so eine Sache, mit dem kann die Katze nichts anfangen. Also ist im Katzenfutter schon wieder total billig, was da reingetan wurde, weil die Katze kann nur drei Öle verstoffwechseln.
Aha.
Ein Borage-Öl, Nachtkerzenöl und eben ein Fischöl. Also Lachsöl ist das in den meisten Fällen. Das sind aber teurere Öle und die meisten Hersteller von Katzenfutter schütten tatsächlich alles Mögliche rein. Manche machen sogar jetzt Hanföl für die Katze, wo ich mir denke, ja, das kann ich auch wirklich direkt kaufen und in den Mülleimer schmeißen. Also wenn ich zu viel Geld habe, dann sollte ich das dem Tierschutz geben, aber nicht in solche Produkte investieren. Also ein bisschen Leinöl bringt die Katze nicht um. Problem ist aber, sie bräuchte ein anderes Öl da drin. Aber ja, das ist halt der Klassiker. Also bei Katzenfutter, das ist wirklich so ein Fass ohne Boden, ja.
Unser frisst Gott sei Dank alles, ne? Also der ist jetzt nicht wählerisch, der frisst auch mal Trockenfutter zwischendurch. Und das als eine Sorte, der hat also verschiedene Sorten, dass er ein bisschen Abwechslung hat. Und das eine mag er mal lieber, das andere mal nicht so gern. Und ansonsten fängt er sich auch eine Maus draußen, ne?
Ja, sehr gut, die Maus, ja.
Die Maus.
In der Maus ist alles drin. In der Maus ist alles drin. Das ist ja das. Ne? Wenn die Katzen wirklich da die Möglichkeit hätten, es wäre natürlich die Maus optimal, ne? von den ganzen Bestandteilen her, ja.
Wenn ich jetzt so eine Ernährungsberatung für mein Tier bei dir buche, was kostet das?
Ja, ich habe ja nur noch zwei Preise. Das heißt, ich habe einmal eine kurze Online-Beratung. Das sind dann 15 Minuten, die ich mich mit dem Halter treffe. Natürlich können wir überziehen, das muss er dann bezahlen. Mhm. Aber ich kläre meistens im Vorfeld ab, worum geht's denn? Also ein paar Fragen werden im Vorfeld beantwortet und dann treffen wir uns online und dann sage ich, was ich für sinnvoll erachten würde. Und wenn der das Ganze dann mitschreibt, ja, dann sind das aktuell 25 Euro. Ich sage aktuell, weil wir wissen ja nie, wo die Preise dann sind, wenn der eine mal in 2 Jahren diesen Podcast hört, ne, die Episode Klar. bei dir hört. Deswegen sage ich heute 25 Euro. Oder wenn er sagt, ich soll eine Zusammenfassung schicken, dann sind das 49 Euro. Natürlich ist da drin kein perfekter Ernährungsplan. Das geht mit so einem Preis überhaupt nicht. Ne? Das muss ich fairerweise sagen, sondern es ist eine Anleitung. Wenn jetzt zum Beispiel ein Nassfutter gefüttert wird und man will wissen, ist das optimal oder ist das Trockenfutter gut oder ist überhaupt diese Ernährungsform gut, ne? Mhm. Da berate ich. Was ich nicht mehr machen kann, sind wirklich diese kompletten BARF-Ernährungspläne. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, Mensch, ich möchte unsere Katze jetzt roh ernähren, dann würde ich dich tatsächlich zu einer fähigen Kollegin schicken, die das Ganze auch online macht, die natürlich aber dann andere Preise hat. Und ich glaube, das fängt dann meistens so bei 60, 80, 90 Euro für so einen Plan an. Ja. Mhm. Mhm. Ist aber da noch alles drin, ne? Also das ist auch wirklich wichtig, gerade für Katzen, dass man sich nicht zu irgendeinem Ernährungsberater geht, sondern wenn man sagt, man möchte die Katze hochwertig ernähren, dass man einen Katzenernährungsberater nimmt, denn Katzen sind keine kleinen Hunde. Das ist schon was anderes. Da muss ich viel oder andere Dinge beachten als jetzt beim Hund. Der Hund ist einfacher, finde ich, zu barfen. Mhm. Ja.
Okay, Barfen, kommen wir da nochmal zu. Also ich habe dann rohes Fleisch und du sagst, da sind aber auch pflanzliche Stoffe dabei. Ist das dann quasi auch so eine Fertigmischung? Gibt es da Anbieter, die mir dann gebarftes Fleisch und irgendwie schon so gemischt anbieten oder muss ich das alles selber mischen?
Also du kannst sowohl als auch. Es gibt sogenanntes Fertig-Barf. Ja, gibt es aber genauso wie beim Nassfutter auch gute und schlechte. Also das heißt, da musst du auch wieder durchblicken. Also das ist halt leider echt so ein Riesenthema heute. Wenn du wissen willst, was dein Hund oder die Katze eben zu fressen bekommt, dann solltest du es selber einkaufen, ne, die einzelnen Komponenten und selber zusammenmischen. Dann weißt du wirklich, was dein Hund zu fressen bekommt. Ansonsten kannst du dir nie ganz sicher sein, denn das ist eine große Tücke bei uns, auch in der Gesetzgebung. Man muss nur das aufs Etikett schreiben, was man selber zugefügt hat. Das heißt, wenn jetzt ein Hersteller, ein Futtermittelhersteller, irgendwo einkauft und der kauft dort zum Beispiel das gesamte Fleisch ein und das Fleisch ist aber vielleicht konserviert worden oder hat irgendwelche anderen Substanzen noch gesehen, dann muss der Hersteller, der dir dann die Dose verkauft, das nicht draufschreiben. Weil er hat das Fleisch ja nur eingekauft und da reingefüllt. Ne? Er muss ja nur das draufschreiben, was er selber zufügt. Ne? Also wenn er nur die Herzen oder das Gemüse dann schnippelt und dann zufügt, ja, dann ist das natürlich dann auch ohne Konservierungsstoffe eventuell. Aber das Fleisch könnte durchaus Soja gesehen haben oder sonstiges, ja.
Okay, ich sehe schon, das bleibt kompliziert.
Ja, es bleibt sehr, sehr kompliziert, genau.
Ja. Ist ja auch ein Riesenmarkt, dieses Futter, ne? Also vielleicht noch ein Wort zu Snacks. Also wir lieben ja alle unsere Tiere, wir wollen die jetzt auch nicht zu Tode füttern. Aber wir haben das eigentlich immer so gemacht, egal ob jetzt Kaninchen oder Vogel oder Hund oder Katze. So über das Futter baut man ja auch die Beziehung zu seinem Tier auf. Und ja. Also bei uns gab es auch immer so ein paar Snacks.
Alles also, gut. Ach, ja? Bei uns auch. Ach, klar. Da gibt's aber auch wieder natürlich die Guten und die Schlechten. Ne? Das ist ja das. Ne? Also ich sag mal so gerade für Katzen getrocknetes Hühnchenfleisch. Ne? Da gibt's ja wirklich so 100% getrocknetes Hühnchenfleisch. Ist
ja,
was
das
oder?
Ist es aber nicht.
Das ja, ist ja, ich
in
weiß.
So einer bunten Verpackung. Kross mit Füllung.
Aber, genau. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn ansonsten das Tier gut ernährt wird. Na, dann ist das wie bei uns Menschen. Wenn wir nicht jeden Tag zur goldenen Möwe fahren, ne, und uns da mit Pommes und Burger jeden Tag ernähren, von früh bis spät, dann dann, ich glaube, iss mal eine Gummibärchentüte oder eine Chipstüte oder mal ein großes Eis, völlig legitim. Also ich, und das ist halt auch das, was mich manchmal so ein bisschen, ja, nicht stört, aber wir machen bei unseren Tieren echt ein Bohai drum. Und wir selber, wie ernähren wir uns denn? Messe ich da wirklich jedes Gramm ab? Oder, also da, ich glaube, da sind wir manchmal bei den Tieren sehr extrem. Aber wir Menschen, ja, da ist es völlig wurscht, was wir in uns reinfuttern und wundern uns dann, wenn bei uns die Verdauung nicht passt oder irgendwas. Ne? Also ja, aber Hauptsache dem Tier geht's gut.
Ja, aber das finde ich sehr beruhigend, dass du das sagst, weil genau die Gedanken hatte ich nämlich auch. Also ich habe ja Ernährungsberatung, wie gesagt, dieses Zertifikat gemacht bei einer Gesundheitshochschule. Und habe eben gesehen, wie kompliziert das ist und wie man auf eine ausgewogene Ernährung achten muss, worauf es da ankommt und welche Sachen bei Vorerkrankungen berücksichtigt werden müssen oder bei Übergewicht und. Oder Untergewicht war ja auch ein Kapitel bei dir hier auch auf der Homepage.
Genau. Ne?
Also all diese Dinge sind ja einfach mega kompliziert und mega komplex. Und die wenigsten machen das ja für sich selber. So, und insofern finde ich dann auch dann, weiß ich nicht, ob man dann den richtigen Weg geht, wenn man dann jetzt beim Tier versucht, wirklich alles hundertprozentig perfekt zu machen. Das muss sich ja auch noch natürlich anfühlen, ne?
Und das Tier muss mitmachen. Und dann muss das Tier das auch vertragen. Also ich kann mir alles rosarot ausmalen. Aber wie gesagt, manchmal ist es eben so, dass ich gewisse Dinge streichen muss. Ne, wenn mein Tier partout kein rohes mag oder es nicht verträgt, diese Fälle gibt es auch, dann muss ich einfach kochen. Mhm. Wenn ich kochen nicht kann, weil ich sage, das ist zu zeitaufwendig, dann mein Gott, dann fütter ich eben ein hochwertiges Nassfutter. Wir haben so eine große, du hast es ja gesagt, wir gehen in den Zoofachhandel oder wir kaufen online. Wir haben da so viel mittlerweile, wo ich sage, wir finden für jedes Tier das Optimale, was es verträgt und womit auch Herrchen, Frauchen ein gutes Gefühl hat.
Ist selber Kochen nicht verpönt?
Nö, also es ist immer mehr, also ich habe das Gefühl, es ist auch gerade so sehr in Mode, dass die Leute sagen, oh ja, cool, ne? Ich meine, mir macht Kochen eh Spaß, ich koche jetzt für meinen Hund, also eher für die Hunde, weniger für die Katzen. Ja, ich selber würde es jetzt nicht machen, weil Kochen war nie mein Ding. Bei uns oder bei mir kocht eben mein Mann.
Ja.
Gott sei Dank. Aber für den Hund jetzt anfangen zu kochen, ich glaube im Krankheitsfall natürlich. Ne? Aber bei uns, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, wir haben gebarft, aber es ist echt zeitaufwendig. Ich schaffe das tatsächlich nicht. Also manche Dinge gehen halt dann einfach nicht, ne? Mit so vielen Herzensthemen. Und deswegen gibt es hier hochwertige Dose. Ja.
Also ich hätte gerade gedacht, also bei Barfen, da muss ich mich nur mal reinfuchsen. Da hätte ich gedacht, das macht gar keine Arbeit. Da holst du es einfach aus dem Kühlschrank. Also so habe ich es gesehen. Dann wird das da in den Napf gelegt und dann hat die rohes Fleisch da.
Ja, fertig barf dann. Ne? Wenn fertig barf, klar, du kannst auch, es gibt Metzgereien mittlerweile auch. Ich meine, in Richtung Neuss ist auch ein ganz guter Metzger, wo man auch sagen kann, so, mein Hund wiegt so viel, hat das und das Energielevel und mach mir mal bitte ein paar Rationen. Also der macht dann wirklich komplett Futter, ne? Barf, ne? Und du holst es dann nur ab, frierst es ein, dann ist das tatsächlich so. Aber wenn du sagst, ich möchte das selber machen, ne? Also zu Hause, ich möchte Fleisch kaufen, ich möchte dann auch unterschiedliche Innereien verarbeiten, das soll ja nicht jedes Mal das Gleiche sein, ja, dann ist das schon aufwendig, weil dann musst du wirklich, ja, ausrechnen oder du brauchst verschiedene Ernährungspläne und, also das ist dann natürlich schon sehr zeitaufwendig und so habe ich es ja betrieben, denn wenn ich was lerne und ich habe das ja gelernt, dann möchte ich das natürlich auch in die Praxis umsetzen, ne, damit sich das auch verfestigt und ja, das ist aber irre, also es ist wirklich irre. Für gesunde Tiere weniger, also für die Katze, da hat mein Mann manchmal schon gesagt, ich habe das Gefühl, wir stehen hier im Labor, weil jedes Pülverchen musste dann wegen der Nierenerkrankung auch anders ausgerechnet werden oder ausgewogen werden, weil sie auf manche Komponenten, die durfte sie nicht bekommen, wie Knochen zum Beispiel. Ne? Bei Nierenpatienten geht das eben nicht, da muss man eben auf manche Dinge verzichten, ja.
Also ich komme da mit Sicherheit nochmal auf dich zurück, weil das interessiert mich eben ganz besonders und ich würde auch mal gucken, ob wir dann noch alternatives Futter bekommen, weil wie gesagt, wir denken immer so, ach Mensch, da ist Öl drin, das ist gesund, das ist so halb bio und da will ich entweder Gewissheit haben, dass wir das auch guten Gewissens weiter füttern können oder halt eben nicht. Also da komme ich nochmal auf dich zu und werde dich buchen, Sonja.
Sehr gerne, sehr gerne. Dann treffen wir uns in meiner Online-Sprechstunde.
Ja, freue ich mich. Kurze Frage nochmal zu dem Thema Sterbebegleitung. Ja. Du hast ja so ein Potpourri an Themen, aber das so sozusagen am Ende des Podcasts, kommen wir zum Ende des Lebens des Tieres, zur Sterbebegleitung. Was geht's denn da genau? Ich kenne das eigentlich so, der Tier ist alt, der Tier ist krank, der Tier wird eingeschläfert.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so der Klassiker immer noch. Aber auch wir Menschen haben ja eine Möglichkeit, natürlich zu sterben, ne? Also natürlichen Tod zu treffen. Ne? Ja. Wir schlafen vielleicht im Schlaf ein, ne? Also schließen für immer sozusagen die Augen und wachen nicht mehr auf. Und das kann bei unseren Tieren natürlich auch passieren. Und die Sterbebegleitung heißt jetzt nicht für mich zwingend, dass das Tier selbstbestimmt, alleine ohne Tierarzt einschläft, sondern dass diese Sterbebegleitung hat immer zwei Wege. Das heißt, ich begleite in der Regel ein Tier und den Menschen so lange, bis man entweder eine Entscheidung fällt oder fällen muss, denn manches geht einfach nicht. Ne? Also wenn natürlich ein Tier eine starke Atemnot hat, und so war es meistens bei meinen Kaninchen, dann setze ich mich nicht daneben und warte, bis die Luft japsend sterben, also verrecken in dem Sinne. Ne? Also das heißt, dann geht es zum Tierarzt und dann wird die Euthanasie gewählt, also sprich die Erlösung durch den Tierarzt.
Ja.
Und es gibt eben aber auch Möglichkeiten, dass ein Tier vielleicht friedlich zu Hause einschläft. Und da sage ich immer den Tierarzt anrufen, ob er kommen kann. Ne? Also wenn das Tier im Sterben liegt, so war es vor vielen Jahren mal in Wuppertal bei Kunden. Die Hündin hatte einen geplatzten Milztumor. Die Hündin war nicht mehr zu transportieren. Also man hätte sie nicht mehr transportieren können. Und ich habe dann meinen Tierarzt angerufen, ob er kommen kann. Der wohnt in Köln und hatte in Wuppertal seine Praxis. Und er sagte, oh, ich war heute gar nicht in Wuppertal. Ich bin leider nicht da. Und dann sagte er, worum geht's denn? Und hat mich dann am Telefon beraten und sagte, naja, wenn die wirklich in 30 Minuten noch da ist, weil ich habe so den Zustand beschrieben, da sagt er, wenn die in 30 Minuten noch lebt, rufen Sie die Tierrettung an. Aber nach 20 Minuten war die Hündin ganz friedlich, also ist die gestorben. Das war auch wirklich etwas, was ganz friedlich ging. Und ich habe mit meinem Tierarzt später auch nochmal gesprochen und er sagte, das hat er so auch bei seinem Hund erlebt. Und da war ich einfach auch dankbar, dass man auch so eine Art Coaching dann bekommt. Und für die Tierhalter war das eben auch im Nachgang schön. Im ersten Step natürlich hart, ne? Wenn du da sitzt und dein Tier liegt dort und stirbt und es ist noch nicht so alt. Es hat halt einfach nur eine beschissene Diagnose, ne? Nämlich diesen Milztumor. Und dann kommt dieser Tag X und das Ding platzt und das Tier stirbt. Das ist natürlich etwas, was schlimm ist. Aber ich finde es halt so wertvoll, A, über das Sterben und den Tod aufzuklären. Ne, dass Tiere auch sterben können, das wissen wir alle. Aber dass man als Tierhalter sich auch vorbereiten sollte. Ne? Und eben auch, ja, eine Notfallnummer vom Tierarzt oder Tierklinik. Ne? Wer kommt nach Hause, das abklären? Welche Möglichkeiten gibt es auch danach? Ne? Urne, Tierfriedhof, Garten und so weiter. Also da gibt es ganz viel, worüber man dann spricht und eben auch, wie man mit der Trauer fertig wird. Weil ich glaube, das ist auch noch so ein Riesending, was unterschätzt wird, was ich selber bei meiner Katze Michu ja auch erlebt habe. Danach, ne, so diese Zeit danach, ne, diese Trauer. Und sie ist jetzt 2 Jahre, werden es dieses Jahr nicht mehr hier. Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich eine neue Katze aufnehmen könnte. Weil irgendwie immer noch so, ja, meine Grande Dame, meine Lieblingskatze, ja, immer noch hier so, ja, rumschwirrt, sage ich immer, und immer noch so einen Platz hat, wo ich einfach sage, nee, ich bin echt für eine neue Katze noch nicht bereit.
Aber du selber bildest zum Sterbebegleiter und Sterbebegleiterin aus, ja. Oder gibst du auch selber, machst du selber noch Sterbebegleitung bei Leuten, die auf dich zukommen?
Dadurch, dass ich ja nur noch eine reine Online-Praxis habe, begleite ich in der Regel nicht mehr. Das mache ich nicht. Ich bilde aber tierisch Tätige aus. Also ich habe früher Kurse auch für Tierhalter gemacht. Und dazu kann man mich tatsächlich auch heute noch buchen. Das heißt, wenn jemand sagt, ein Tierschutzverein oder ich weiß nicht, Hundeschule, oder sagt, Mensch, wir würden da gerne mal so ein Tagesseminar machen, dann fahre ich auch noch in die Weltgeschichte und coache da auch durchaus Tierhalter. Aber in der Regel ist es was ich nur noch für tierisch Tätige mache, was ich dann mit einem wirklich Intensivkurs 4 Wochen lang begleite. Und da gibt es dann Skript und Videos und Webinare und da vermittle ich dann mein ganzes Wissen in den ganzen Jahren. Wenn jetzt jemand der Zuhörer überhaupt nicht weiß, wie muss ich mir das vorstellen? Ich war bei Hund, Katze, Maus vor vielen Jahren genau zu diesem Thema. Damals war Diana Eichhorn noch dabei. Und diese Sendung, diese Episode von Hund, Katze, Maus findet man auch noch, ich meine auch auf meiner Website verlinkt, aber eben auch im Internet, wenn man bei Google Hund, Katze, Maus Sterbebegleitung eintippt. Da ist sie auch noch mit zu finden. Und ich sage es immer noch mit dazu. Das ist nachgestellt. Also das ist kein echter, realer Fall gewesen. Also wir haben das mit einer ganz tollen Hündin, die sehr gute schauspielerische Qualitäten hatte, wirklich alles nachgestellt. Also deswegen, bitte nicht gruseln. Wenn man das weiß, guckt man es ganz anders an. Weil sonst ist es natürlich schon was, wo man sagt, boah, wie können die denn so einen echten Fall noch filmen? Und das haben wir nicht gemacht. Da habe ich mich geweigert damals. Ich habe gesagt, nee, also Menschen, die gerade ihr Tier verlieren, noch zu filmen oder ins Fernsehen zu setzen, das machen wir nicht. Genau.
Ja, die Folgen sind auf deiner Homepage über mich und dann eben unter dem Hinweis im Fernsehen, da sind die Folgen dann anzuklicken.
Also siehst du, du kennst meine Website besser als ich.
Ich habe die auswendig gelernt.
Sehr gut.
Sieht man dich bald wieder im Fernsehen?
Ach, das wäre schön. Also jetzt gerade ja nur auf meinem YouTube-Kanal. Also momentan keine Anfragen, aber ich bin immer offen. Also ich freue mich immer, wenn jemand anruft. Und das Team von Hund, Katze, Maus hat mich ja schon 2-mal angerufen. Und das finde ich immer eine großartige Ehre. Also ja, ich mache das gerne. Ist, wie gesagt, wirklich ein Herzensthema, über Tiere erzählen zu dürfen. Und solange ich jetzt nicht ins offizielle Fernsehen kann, bin ich halt auf YouTube, auf meinem kleinen schnuckeligen Kanal, in meinem Wohnzimmer mit tollen Gästen. Da bin ich halt mal der Gastgeber.
Schön, ja.
Genau.
Ja. Nee, also insgesamt wirklich ein super, eine runde Sache, super Auftritt und man kann überall wirklich stöbern, findet hier noch was, findet da noch was, super mit den Kontaktdaten, also ist ja eigentlich egal, wo man sucht, man stolpert immer drüber und findet dich. Also ich finde das ganz klasse. Ich sag mal ganz herzlichen Dank heute für das Gespräch mit mir, für deine Zeit heute. Ich wünsche dir, dass du all deinen tierischen Patienten und Klienten möglichst viele schöne Tage schenken kannst. Und Danke. Sag mal, bis bald.
Danke, Frank. Alles Gute für dich. Danke für die Einladung und ganz liebe Grüße ins schöne Grüten und ins wunderschöne Hahn. Ne? Also, genau. Und bis bald.
Bis bald. Danke.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.